Werbung.
Tatort Leben auf Deutschlandtour. Eine einzigartige Show, perfekt für alle True Crime Fans. Erlebe echte Tatortgeschichten, spannend erzählt von Marcel Engel, Deutschlands bekanntester Tatortreiniger. Erfahre, was Marcel von den Toten lernen konnte, bei über 15.000 Tatorten. Tatort Leben live, auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern. Herzlich willkommen im Tatort Leben. Tatortreiniger Marcel Engel nimmt dich mit. Erfahre, was wir von den Toten lernen können. Herzlich willkommen zu Todesursache.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir heißt in diesem Fall...
Der Dennis ist auch dabei.
Ja, freuen uns gemeinsam mit dir jetzt gleich in meine Welt des Tatortreinigens einzutauchen. Eine höchst spannende, tragische, tränenreiche und vor allen Dingen mit viel Empathie gespickte Woche liegt hinter mir. Und viele von euch da draußen, die haben mich gefragt und du dir vielleicht auch selber schon mal die Frage gestellt, ja, wie geht man damit um? Jeden Tag den Tod zu sehen, jeden Tag die dramatischen Ereignisse von Lebensgeschichten mit zu erleben, zu durchlaufen und ja, im Nachgang betrachtet dann wie auch immer damit umzugehen. Und ich kann sagen, es ist herausfordernd. Für mich nach 30 Jahren beruflicher Erfahrung mit all diesen Dingen, die das eben verbunden war. Und ich bin ja nun mal jemand, der fragt auch gerne. Ich bin jemand, der ist gerne bei den Leuten. Dennis, du weißt es, ich bin auch eine Fummeltrine. Was heißt das, um das mal für dich da draußen aufzulösen? Das heißt und bedeutet für mich, ich bin gerne mit Menschen, nah bei Menschen. Und ja, ich anker auch gerne mit Menschen, indem ich eben die Hand gebe oder auch mal die am Arm anfasse, im Hals, Nacken, Schulterbereich. Und das ist so eine Angewohnheit, die mir aber über die Jahre also A, nicht mehr abzugewöhnen ist und mir aber auch immer wieder was Positives gezeigt hat, nämlich, dass das wirklich so eine Art über das Sprechen, über die nonverbale Sprache hinaus eben eine Verbindung schafft.
Und diese ganze Negativität, die der Beruf mit sich bringt, hast du ja mal erzählt, das hätte dich ja fast mal so weit gebracht, aufzuhören.
Ne? Ja, das stimmt. Dieser erste Impuls, der sich angefühlt hat wie Burnout, eine Depression, also ich kann das gar nicht wirklich genau differenzieren. Ich glaube ja heute, habe mich mit dem Thema ja viel auseinandergesetzt, sowieso nicht wirklich daran an. Natürlich glaube ich an Depressionen, dass Menschen also in ihrem Gedankentunnel da gefangen sind und ja auch irgendwie kein Licht mehr am Ende vom Tunnel sehen und der Abwärtsstrudel der Negativität dich wirklich runterzieht und bis hin leider auch zu Selbstmordgedanken und praktizierten Selbstmordversuchen und im schlechtesten Fall auch gelungenen. Aber ich glaube nicht so wirklich an Burnout, weil das setzt so voraus, dass du eigentlich mit deinen Gedanken nicht persönlich, so ist zumindest meine Interpretation dazu, im Einklang bist, im Gleichgewicht bist. Und wenn dich dein Leben und oder aber zum Beispiel auch deine Arbeit zu sehr stresst, ja, dann gibt's ja immer die Möglichkeit der Veränderung. Und jetzt haben mir letztens gerade im Coaching wieder meine lieben Coaches gesagt, naja, Marcel, wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, gemeinsam da was zu verändern. Und hab gesagt, nee, wir sind in der Veränderung, weil A, machst du dir Gedanken, du gehst die ersten Schritte und am Ende vom Tag die gedachte Abhängigkeit zum Beispiel von einem einzelnen Arbeitgeber. Und jetzt lassen wir mal da außen vor, dass sich der Arbeitsmarkt ja auch verändert hat. Ist die denn wirklich, wirklich, wirklich gegeben? Ist das, spielt das wirklich eine Rolle? Klar, wir brauchen Geld zum Überleben und in der Regel erwirtschaften wir das auch selber mit unserer Arbeitsleistung. Aber naja, auf jeden Fall ist das so ein Thema, Burnout, Depression.
Was hattest du damals?
Das war damals so ein Gefühl und ich konnte es nicht genau differenzieren. Und was das am Ende bei mir bewirkt hat, war wirklich, dass ich für mich eben auch in der Veränderung mich da gesehen habe und gesagt habe, ich muss da jetzt eine Konsequenz ziehen. Ich kann diesen Beruf nicht mehr machen.
Okay.
Ich kann nicht mehr damit umgehen, Gewalt, Leid und Elend jeden Tag. Und ich drück's mal ganz unverblümt aus, wie Scheiße aufs Brötchen geschmiert zu kriegen und du bist gezwungen, es zu essen. Ja, so wirklich, so hat sich das angefühlt. Ich kann das gar nicht umschreiben, wie tief mich das jedes Mal runtergezogen hat. Es hat das Telefon geklingelt in der Zentrale und ich habe mir gedacht, oh Gott, hoffentlich haben wir genug Fachkräfte, hoffentlich muss ich den Auftrag nicht selber fahren. Und wenn du in deinem eigenen Unternehmen deinen Geschäftszweck nicht mehr möchtest, wenn du ja Bauchgefühl kriegst, ein unangenehmes, kannst du dir vorstellen, wie weit das gewesen sein muss. Ich konnte es auch nicht mehr irgendwie abschalten, habe mir dann für mich eine kurze Auszeit genommen und musste mir für mich erstmal ganz viele Gedanken machen, wie ich damit in der Vergangenheit umgegangen bin und wie ich damit vielleicht eine Veränderung in meinem Umgang mit diesen Lebensgeschichten eben doch bei diesem Beruf bleiben kann.
Und wie hast du das gemacht?
Es war dann am Ende so, dass mein heutigen Weg eigentlich auch in dem Coaching umschreibt. Ja. Das ist nämlich wirklich eine Gedankenumkehr. Sind es die äußeren Einflüsse, die unser Leben bestimmen oder vielleicht zum Teil, aber minimal, weil eigentlich ist es doch so, das, was wir darüber denken und wie wir dann handeln, bestimmt doch eigentlich unsere gelebte Realität. Sondern ob wir rausgucken aus dem Fenster und sagen, jetzt scheint heute schon wieder nicht die Sonne oder sind froh darüber, dass es nicht regnet. Also du kannst ja in jedem auch etwas Positives sehen. Mhm. Also es geht ja immer noch schlechter. Und das sehe ich ja jeden Tag. Da denkt man, man hat Schmerzen, zum Beispiel dauerhaft im Kreuz, macht aber nichts dagegen, erwartet, dass man vielleicht durch eine OP gerettet wird oder aber durch die ständige Einnahme von Schmerztabletten oder versucht alles Mögliche, aber kommt aus diesem Schmerz nicht raus. Weil man einfach die Akzeptanz nicht hat, dass man jeden Tag dafür was tun muss, dass es auch Bewegungstherapien gibt und viele Dinge, die einen eigentlich aus diesem Schmerz rausholen. Das nur als eines der vielen Beispiele genommen, die mich dann geprägt haben. Ich selber Kreuzschmerzen, jahrelang in dieser gleichen Tretmühle, ja, alles auf alle anderen zu schieben und nicht auf mich selbst zu reflektieren und die Erkenntnis, dass man auch dann was dafür tun muss. Und dass, wenn das 30 Jahre zuvor, zu dem Zeitpunkt war ich ja 30 Jahre alt, funktioniert hat, muss das ja nicht die nächsten 30 Jahre so funktionieren. Mhm. Schmerzfrei zu sein. Ja, das ist ja kein Lebensversprechen. Aber ich schweife so ein bisschen gerade ab und es ist dann wirklich für mich so gewesen, der Gedanke war, umzudenken. Das heißt, in dem Tod und den Erlebnissen, die als Geschenk wahrzunehmen. Die wirklich so zu positionieren. Ich habe das Privileg, aus diesen tragischen Ereignissen Menschen zur Seite zu stehen und gleichzeitig etwas lernen zu dürfen, für mich den Mehrwert gewonnen. Es hört sich jetzt erstmal ein bisschen verrückt an und das ist ja auch das, was wir in der vergangenen Deutschland-Tour auf der Bühne mit dem Publikum geteilt haben und viele ja auch wirklich mit Tränen gerührt begeistert waren. Mhm. Die Feedbacks am Ende waren ja Wahnsinn.
Ja.
Wie sehr man, wenn man sich drauf einlässt, auf das Leben eines anderen Menschen und das Geschehnis, was der erlebt hat und in meinem Fall, wenn ich beauftragt werde, ja leider zu irgendeinem Tatort des Lebens wird, ja wie sehr sich Menschen da drin selber gesehen haben. In den ein oder anderen Erlebnissen, die ich da auf dieser Bühnenshow geteilt habe.
Und so einen ähnlichen Fall hast du vor gar nicht allzu langer Zeit erlebt.
Genau, jetzt haben wir ein langes, langes Vorwort gehabt, mein Lieber.
Ja.
Und jetzt würden wir, du lieber Dennis und ich, gerne mit dir da draußen gemeinsam mal in einen Tatort des Lebens einsteigen. Vielleicht siehst du ja irgendetwas da drin. Vielleicht kennst du jemanden, der ein ähnliches Erlebnis hatte und kannst für dich persönlich daraus dann etwas als Mehrwert ziehen. Und wenn nicht, trotzdem jetzt viel Spannung beim Zuhören.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ja, das Ganze ist wie immer gestartet mit einer Anfrage. Und ich habe ja unterschiedliche Auftraggeber. In dem Fall war mein Auftraggeber nicht direkt mit diesem Tatort des Lebens verknüpft, sondern ein Helfender. Gibt's auch häufig, zum Beispiel Verwandte, weißt du, die sich das einfach darum kümmern, weil die unmittelbaren Betroffenen, ich sag jetzt mal, es stirbt jemand in der Familie und der Lebenspartner selber ist da zu Tode gekommen, aus welchem Grund auch immer. Zusammenlebend, getrennt spielt auch erstmal keine Rolle und der Lebenspartner, Partnerin ist eben sehr emotional in der Trauer davon getroffen.
Und kann sich nicht drum kümmern, ja.
Ja, genau, und braucht einfach im Moment seine Energie, das in irgendeiner Form in die ersten Trauerphasen zu bringen, zu verarbeiten und diesen Prozess, einen geliebten Menschen verloren zu haben, eben ja Step by Step abzuarbeiten, zu durchlaufen, ist es manchmal so, wie gesagt, dass dann zum Beispiel von so einem Lebenspartner, Partnerin, der Bruder oder so oder die Mutter oder die Eltern oder wie auch immer dann da zusätzlich ja mit unterstützen.
Und das sind dann deine Auftraggeber, deine Ansprechpartner.
Genau, ich akzeptiere dann erstmal das als Auftraggeber, weil klar, ob die jetzt bevollmächtigt sind oder nicht oder wie oder was, es muss natürlich gewährleistet sein, dass derjenige, der am Ende den Auftrag auslöst, mit demjenigen Kontakt hat, der auch befähigt ist oder bevollmächtigt ist, in diese Räumlichkeiten reinzugehen. Das ist ein Punkt, der ist zu klären. Aber da haben wir hier einfach einen gewissen Prozess, um das zu prüfen, um das zu durchlaufen. Das läuft im Background und das machen wir so ganz inkognito. Das kriegt ein Anrufer nie mit.
Gut. Also wer war denn jetzt dein Auftraggeber?
Ja, das möchte ich so jetzt nicht sagen, weil wir haben so ein bisschen in diesem Auftragsfall den Datenschutz zu wahren. Mhm. Warum? Ich möchte die Identität des Primäropfers weder nennen. Und was in diesem Fall ja viel schlimmer ist, ist das Sekundäropfer.
Ja.
Und ohne jetzt da weiter einen unnötigen Spannungsbogen aufzubauen, möchte ich dir mal erzählen, zu was für einen Auftrag ich gerufen wurde. Also, es ging für uns im Team zu einem Vorort, schöne Wohngegend, ruhige Wohngegend. Und ich sag's mal so, was ja immer beeinflusst unser Gemüt, und das ist beim Tatortreinigen genauso, ist natürlich die Gesamtsituation um dich drumherum. Hm. Jetzt hatten wir in den letzten Tagen und Wochen Schiedwetter. So, das heißt, auch mein Team ist immer schwierig morgens zu motivieren gewesen. Also mit Motivation meine ich, die sind natürlich da, sind pünktlich, zuverlässig, haben auch Lust, ihren Job zu machen. Aber du merkst dann schon halt, die Gestik und Mimik ist eine andere. Du bist so ein bisschen müde.
Ja, das sind so die Frühjahrsmüdigkeit, ne? So die letzten Auswirkungen des Winters, bevor es wieder bergauf geht, ne?
Genau, und das ist schon wichtig jetzt, das im Vorfeld ausführlich erzählt zu haben, weil ja, so ein bisschen mit dem hängenden Köpfchen ging es dann vor Ort. Und da ist jetzt schon eigentlich so der erste Schlüssel zu dieser Dramatik. Weil aufgeschlossen selber hat uns jemand vom Jugendamt. Und das ist natürlich in dieser Konstellation eigentlich extrem selten. Weil, überleg dir jetzt mal, was für einen Ursprung könnte denn haben, wenn jemand vom Jugendamt eine Schlüsselgewalt hat.
Ha.
Ja, ich weiß nicht, ob dir da draußen jetzt irgendein Gedanke kommt, aber ich löse das jetzt mal auf. Also vor Ort, aufgeschlossen, sind wir in ein Einfamilienhaus gegangen. Ein Tatort, ein realer Tatort. Nicht nur ein Tatort des Lebens, sondern wirklich eine Tat, eine Gewalttat mit Todesfolge.
Oh ja, also der Ort eines echten Verbrechens. Ja. Genau.
Grauer Fliesenboden, in diesem Auftragsfall relevant, hat uns vor Ort die Frau mit Schlüsselgewalt gesagt, das beginnt hier bereits im Eingangsbereich mit vereinzelten Flecken, Blut, Spritzern an der Wand, auf dem Boden. Sie müssten mal genau schauen. Ich kann das jetzt gar nicht alles genau erkennen und ich möchte es auch eigentlich nicht sehen. Zu dem Zeitpunkt selber kannten wir schon die Tat. Und mit demjenigen, mit dem ich telefoniert habe, der hat mir gesagt, naja, also da ist nicht viel. Ich war selber schon drin. Aber Sie müssen wirklich genau gucken, weil es ist später extrem relevant, dass da in diesem Auftragsfall wirklich keinerlei Spuren hinterlassen werden. Jetzt kannst du dir vorstellen, natürlich bei einer Tat, ja, Leichenfundort als solches ist immer natürlich auch oftmals damit verbunden, dass Menschen drumherum, wie ich es vorher schon erzählt habe, davon empathisch ergriffen sind, betroffen sind,
ja,
Sekundäropfer werden. Also der Fliesenboden, erkennbar die ersten Bluttropfen, hat man dann aber gesagt, die Tat selber, die hat im ersten Stockwerk stattgefunden. Und dort ist dieser Mensch, das Opfer, zu Tode gekommen. So, und da fragst du dich dann natürlich an der Stelle, okay, wie war denn jetzt in diesem Augenblick der eigentliche Tathergang? Und jetzt möchte ich mal erzählen, was da passiert ist. Mann und Frau, Ehepaar, bekommen im Nachmittagsbereich einen Streit. Es wird lautstark geschrien, verbal sich gegenseitig beleidigt. Die Nachbarn, mit denen wir später auch noch Kontakt hatten, hatten gesagt, naja, sie haben das live mitbekommen. Fenster waren gekippt und das war wirklich, also ziemlich ungewöhnlich, laut und extraordinär. Was auch immer da alles für verletzende Worte gefallen sind, ist dann die Ehefrau in die Küche gegangen, hat sich ein großes Küchenmesser geholt und angefangen, auf ihren Mann einzustechen. Der wollte wohl, deshalb auch direkt im Eingangsbereich die ersten Blutspuren, noch aus dem Haus. Der wollte dieser Konfrontation, dieser verbalen Konfrontation wohl schon ausweichen und ist dann aber im Flur von ihr überrascht worden. Jetzt stell dir vor, du Dennis, du da draußen, du bist vielleicht gerade in der Partnerschaft, in der Beziehung. Und hoffentlich geht's bei euch nicht in gleicher Form, weder verbal noch körperlich, in so eine Tat über. Aber lass dich einfach mal kurz fallen und auf diesen Gedanken ein. Du kriegst einen massiven Streit. Vielleicht aus Eifersucht. Und es wird wirklich hässlich. Verletzende Worte. Vielleicht auch über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre angestaute Aggression, dieser Tropfen, dieser eine Tropfen, der dann das Fass zum Überlaufen bringt. Und in der Kurzschlusshandlung greifst du zum Messer, willst vielleicht, wie in diesem Fall, den Mann daran hindern, dass er geht, vielleicht gar nicht mit dem Ansatz direkt zuzustechen. Der dreht sich um und auf einmal brennen die Sicherungen durch. Stehst mit dem Messer da und stichst dann doch zu. Oder willst mit so einer Hiebbewegung vielleicht mal so eine Grenze zeigen. Und dabei wird die erste Verletzung dem Opfer am Körper zugefügt, dem Mann. Im Tathergang erstmal spekulativ, Kopfkino für uns gemeinsam. Ging es dann bei diesem Tatort real so weiter. Erste Verletzung, der Ehemann flüchtet ins im Erdgeschoss befindliche Badezimmer.
Ja.
Schließt sich dort ein oder auch mit offener Tür, kam es dort auf jeden Fall sehr wahrscheinlich zu einer weiteren Aggression, ja, durch die Ehefrau mit einem zusätzlichen Stich, weil du konntest da wiederum an einer Stelle erkennen, es gab so eine an der Wand sichtbaren Griffbereich, wo er sich festgehalten, abgestützt mit einer blutigen Hand, vielleicht irgendwie gerade ein Handtuch sich irgendwie um den Arm wickeln wollend, konntest du erkennen, okay, da ist so ein Spotbereich, der hat eine ziemlich geringfügige Kontaminierung. Und dann ging das aber an einer anderen Stelle, als hätte noch mal jemand nachgestochen, deshalb genau diese Interpretation zur Tat, nachgestochen. Und da hast du dann gesehen, da hat es dann richtig wild angefangen zu tropfen. Entsteht auch manchmal, wenn sich Opfer und Täter auf einmal miteinander wirklich körperlich auseinandersetzen. Also das Opfer sich wehrt, Puls steigt in die Höhe.
Klar.
Und ja, deine Verletzung, deine offene Wunde verliert dementsprechend Blut. Die Tat, damit noch nicht zu Ende, ging der Streit weiter. Mittlerweile die Nachbarn auch wirklich alarmiert. Wahrscheinlich das Opfer auch geschrien, hör auf mit dem Messer und so weiter.
Hilfe gerufen, ja.
Hilfe, Hilfe, genau. Ja. Ja. Hat sich dann der Streit über den Flur, wieder raus aus dem Badezimmer, über die Treppe ins erste Stockwerk gezogen, da auch im Flur, ist der ins nächste Badezimmer rein und da auch von der Oberfläche her ähnlich grauer Boden, weiße Waschbeckenelemente, typisch weiße Keramik überall und dann weiße Wandfliesen. Da auch mit einer großen Dusche, zwei, ja, so eine Duschabtrennung und Duschtür aus Glas. Ja, und da sah es wirklich derb aus. Erst konnte man es gar nicht richtig erkennen, weil der Boden selber, wie gesagt, grau und an den Fugen, dann glänzt es immer so ein bisschen und ja, das Blut verdunkelt natürlich schon tropfenweise dann auch so die Stellen, aber das ist nicht so ein Bildnis wie an der weißen Keramik und da konntest du es ganz deutlich sehen, da hat er also dann wirklich noch viele Bluttropfen oder sie hat sich dann auch noch die Hände gewaschen, das ist ja auch immer so ein typisches Thema. Das muss nicht mal vom Opfer stammend sein, sondern durch den Stich und das Blut, was dann vielleicht auch am Messer runterläuft und so weiter, ist ja der Täter auch oftmals blutverschmiert und kontaminiert ja auch Oberflächen. Da hast du dann an der Tür gesehen, am Türblatt innen weiß, richtige Spritzer. Also da muss dann eine massive Stichverletzung auch zu einer zum Austritt, das muss richtig aus den Adern rausgespritzt sein.
Ja.
Du konntest es also wirklich so richtig deutlich erkennen. Und dann, wahrscheinlich nochmal ausgeholt, so, ich nenne das immer so wie bei Psycho, also das Messer,
ja.
Handgriff, Klinge nach unten gerichtet, mit einer geballten Faust den Griff des Messers umgriffen, so von oben nach unten einstechend.
Ja.
Ist wirklich auch, muss nicht so aussehen, aber zumindest immer ziemlich gut erkennbar, weil wenn du dann an der Decke eben noch Blutspritzer hast, das rührt in der Regel immer natürlich von diesem Bewegungsprofil des Arms und meistens halt in Verbindung mit der Tatwaffe. So, also es sah echt in Fläche gar nicht so viel aus, weil schlecht sichtbar, wie es dann wirklich sich aber dargestellt haben muss, auch in Form des Blutverlustes und so weiter. Also es war schon echt hart. Der Mann, das Opfer, ist dort oben auch in diesem Badezimmer zu Tode gekommen. Aber jetzt möchte ich eigentlich, das ist das Primäropfer, zu dem Tatort des Lebens des Sekundäropfers kommen. Die Ehefrau, die Täterin, wie gesagt, wahrscheinlich dort die Tatwaffe abgelegt, hat sich noch die Hände gewaschen. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es so geschehen ist. Ist dann runtergegangen ins Wohnzimmer. Und die Hände hat sie sich gewaschen, weil da hat das kleine fünfjährige Kind gesessen und am Tisch gespielt. Und das ist natürlich krass. Ja. Alles, was wir vorher eben in diesem Tathergang durchlaufen sind, das Verbale, das Aggressive, diese Gewalt, die schweren Verletzungen, die Hilfeschreie, waren Menschen, nämlich die Eltern des Kindes, die das Kind 5 Jahre lang zuvor in dieser Familienlebensgemeinschaft als wahrscheinlich friedliche, liebevolle Eltern kennengelernt hat.
Und das Kind hat alles da jetzt mitbekommen.
Das Kind hat alles mitbekommen.
Ja. Und ich meine, 5 ist ja jetzt auch ein Alter da. Das ist ja jetzt, das bleibt ja im Gedächtnis. Ja.
Ja. Also ganz schrecklich. Die Täterin ist dann mit dem Kleinen auf die Straße gegangen und hat dann auf die Polizei gewartet. Ja, und das ist so eine Sache, da kann ich dir nur sagen, das hat mich auch wieder wirklich so richtig berührt. Hm. So vom tiefsten Innern heraus. Ich weiß, es passiert im Moment überall auf der Welt. Überall, wo Kriege sind, überall, wo gehungert wird, überall, ja, wo die Menschlichkeit verloren geht, in jeglicher Hinsicht. Passiert so viel, aber wenn du es persönlich mitkriegst, wenn du es nicht nur aus einem Video siehst, nicht nur durch einen Podcast hörst, sondern wenn du vor Ort bist und siehst die Spuren und du lernst dann noch vielleicht auch die Täter, Opfer kennen, auch das gibt es alles immer mal wieder, klar in einem Todesfall nicht, da wird ein Täter, Täterin verhaftet, aber es gibt ja auch andere Konstellationen mit Gewalt. Und da waren wir auch mit dem Fernsehen schon unterwegs und so weiter, wo Täter tatsächlich noch draußen sind, weil es dann als Notwehr eben ein Tatort des Lebens war. Aber in dem Fall ja anders gelagert, hat mich das schon wirklich mitgenommen, weil, und das ist es so.
Ja, es ist nochmal so eine andere Ebene der Realität, die man da erfährt, ne?
Es ist einfach die Härte des Lebens. Und ich hatte das ja eingehend mit dir und mit dir, Dennis, sehr lange geteilt, diese Gefühlswelt, 30 Jahre lang. Und das Problem ist so ein bisschen dabei, weißt du, ich denke ja immer, ich bin ein besonders harter Hund. Und in vielerlei Hinsicht, geschäftlich gesehen, wir haben internationales Geschäftsmodell, in vielerlei Hinsicht auch mir gegenüber, also mich selbst zu fordern und so weiter, bin ich ein harter Hund. Aber wenn es dann um sowas geht, glaube ich zumindestens, ja, da bin ich wirklich ganz wachsweich, butterweich. Und sowas nehme ich auch mit nach Hause.
Ja.
Ja, aber, und da ist genau immer so die Frage, jetzt wollen wir hier keine Taschentücher auspacken an der Stelle. Trotz alledem wird auch dieser Tatort des Lebens für mich persönlich Mehrwert bedeuten. Warum? Und zwar verstehe ich wieder, dass ich in meiner Position, vielleicht du, lieber Dennis, vielleicht auch du da draußen, der du zuhörst, uns so viele Gedanken um unser Leben machen, Ängste vor der Zukunft haben, um Gedanken kreisen lassen, dass unser Leben im Moment vielleicht noch nicht auf dem optimalen Level ist, dass wir noch viele, und ich rede jetzt nicht von Träumen und Zielen, die sind ja eigentlich schön, sondern einfach so eine Lebensunzufriedenheit haben,
ja,
die eigentlich nicht hingehört. Ich meine, wir haben im Moment, jetzt nimmt es ja mal wieder ein bisschen ab, aber trotzdem auch unheimlich viel um die Ohren, was auf uns einprasselt, uns alle, ja, egal wie gut du deine Quellen prüfst und es ist egal, welches Medium du, glaube ich, konsumierst, du wirst mit Negativität zugemüllt.
Ja.
Und es ist ja auch so, dass viel gerade auf der Welt im Umbruch ist und auch vieles in den falschen Bahnen läuft.
Mhm. Ja.
So. Und eben Wetter, ja, ist nochmal so ein Thema, deshalb habe ich das auch vorhin erzählt. Ja. Ja, dann wirst du ja auch noch negativ beeinflusst. Musst du extrem viel Energie aufwenden, um eigentlich glücklich und zufrieden durchs Leben zu gehen. Und dieser Tatort, dieser hier, der macht mir mal wieder, für mich zumindest persönlich, eins bewusst. Im Grunde genommen ist jeder Tag, den ich erleben darf, ein Glücksfall. Wenn er schmerzfrei ist, wenn Menschen, die mein soziales Umfeld bedeuten, wenn es denen gut geht, wenn es ihnen nicht so gut geht, ich die Möglichkeit habe, ihnen vielleicht eine helfende Hand zu reichen. Ja, und wenn ich einfach das, was ich von Herzen her gern mache, auch hier mit dir draußen in der Community, mit dir, lieber Dennis, mein Berufsbild zu verbringen, mit dir den Podcast hier zu machen und alle diese Dinge wirklich, die ich sehr gerne mache, dass ich dessen mir einfach wieder bewusst bin, wie schön das ist, wenn das Leben so läuft. Und ja, dieser kleine Mensch, der jetzt mit diesem Trauma mit Sicherheit für sein Leben geprägt sein wird. Also das ist ja wirklich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie du das als Kind später verarbeitest. Ich meine, das haben jetzt die Kinder in Kriegen auch im Moment und die Nachkriegskinder ja auch, die haben ja auch alles das mitgekriegt. Also wo es dann wirklich richtig hart ist, wo ein Leben endet. Ich meine, ein fünfjähriges Kind hat das wahrscheinlich noch nicht so in der Bewusstheit. Aber trotzdem, da bleibt ja irgendwo was oben im Kopf hängen.
Ja, vor allem dieser Moment, wo sich das ganze Leben des Kindes so schlagartig in eine neue Bahn lenkt. Ne?
Ja, also das ist auf jeden Fall, glaube ich, immer eine Gedankenreise wert, sich so ein schreckliches Lebensereignis trotzdem zu nehmen, bei aller Empathie natürlich auch den Betroffenen, den Familienmitgliedern, dem kleinen Kind gegenüber, das rauszuziehen, was für uns möglich ist. Entweder diesen Personenkreis aktiv zu helfen, auch das ist ja eine Möglichkeit, oder aber für sich zumindest mitzunehmen, das ist ein harter Tobak. Und dieser Mensch und auch das Umfeld muss das durchstehen. Und wo stehen wir im Moment und ja, wie können wir eigentlich unsere Energie und unsere Power positiv für unseren Lebenssinn nutzen? Ne? Ja, also das war heute auf jeden Fall, glaube ich, jetzt auch für dich da draußen harte Kost, aber ich wollte dich mal an meiner Gefühlswelt, an dem, was ich von den Tatorten des Lebens lernen kann, mal intensiver teilhaben lassen. Hoffe, dir hat die Folge gefallen und mein lieber Dennis, du bist so ruhig geworden. Gehst du heute vielleicht auch vielleicht mit einem anderen Gedanken nach Hause wie sonst?
Ja, vielleicht. Also finde ich, hast da gerade ein paar Sätze gesagt, die zum Denken anregen, ja.
Ja, in dem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Restwoche, was auch immer davon übrig ist. Sag an der Stelle Ciao, dein Marcel
und der Dennis.
Das war Todesursache, der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Was kann Marcel für dich bereinigen? Melde dich oder klick dich durch auf marcelengel.com. Abonniere den Podcast und du kommst für keine Folge zu spät.
Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt, wie Sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbingopfer zu werden. Ausgemobbt von Marcel Engel und Martin Zowak, überall im Buchhandel.